Ich kann mich noch an euch erinnern, Herr Athen.« Dilaf lächelte jetzt. Sein Grinsen war hinterhältig und dämonisch. »Ich kann mich noch an euch als Jungen erinnern, als ihr zu uns kamt. Es war kurz bevor ich nach Arelon aufgebrochen bin. Damals hattet ihr Angst, so wie jetzt auch. Ihr seid vor uns davongelaufen, und ich habe es zufrieden mit angesehen. Ihr wart nie dazu bestimmt, ein Dakora zu sein. Ihr seid viel zu schwach.« Für Athen lief ein kalter Schauder über den Rücken. »Ihr wart dort?« »Damals war ich schon Gragdet«, sagte Dilaf. »Könnt ihr euch noch an mich erinnern?« Dann, als Rathen in die Augen des Mannes blickte, blitzte eine Erinnerung in ihm auf. Er erinnerte sich an böse Augen im Körper eines großen, unbarmherzigen Mannes. Er erinnerte sich an Beschwörungen. Er erinnerte sich an Feuer. Er erinnerte sich an Schreie, seine Schreie, und ein Gesicht, das über ihm schwebte. Es waren die gleichen Augen. »Ihr«, stieß Herr Athen keuchend hervor. »Ihr erinnert euch.« »Ich erinnere mich«, sagte Herr Athen, den eine dumpfe Kälte überkam. »Euretwegen bin ich damals gegangen. Während meines dritten Monats habt ihr von einem eurer Mönche verlangt, seinen Zauber einzusetzen, um euch zum Palast des Zwirns zu befördern. Der Mönch gehorchte und opferte sein Leben, um euch über eine Entfernung zu transportieren, die ihr in einer Viertelstunde zu Fuß hätte zurücklegen können.«
»Absoluter Gehorsam ist ein Muss, Rathen«,
flüsterte Dilaf.
»Gelegentliche Prüfungen und Exempel verschaffen einem die Loyalität der Übrigen.«
Dann hielt er inne und ließ den Blick über die Bucht schweifen. Die theoische Kriegsflotte hatte angelegt und wartete ab, wie Dilaf es angeordnet hatte. Hirathen sah zum Horizont und konnte etliche dunkle Flecke erkennen, Mastspitzen. Das Heer des Zwirns befand sich im Anzug.
»Kommt«, befahl Dilaf, der sich erhob, »wir sind erfolgreich gewesen. Die theoische Kriegsflotte hat angelegt. Sie werden nicht in der Lage sein, unsere Flotte an einer Landung zu hindern. Es bleibt nur mehr eine einzige Sache zu bewerkstelligen. Der Tod König Eventeus.«
Eine Vision stieg in Raodens trägem Geist empor. Er versuchte, sie zu ignorieren, doch aus irgendeinem Grund ließ sie sich nicht abschütteln. Er sah sie durch die glänzende Oberfläche seiner Schmerzen hindurch, ein einfaches Bild. Es war das Aon Rao. Ein großes Quadrat, das von vier Kreisen umgeben war, die über Linien mit dem Mittelpunkt verbunden waren. Aufgrund seiner Bedeutung war es ein weit verbreitetes Aon, besonders bei den Anhängern des koratischen Glaubens. Lebensgeist, Seele. Raudens Verstand, der inmitten der weißen Ewigkeit schwebte, versuchte, das Bild des Aons Rao von sich zu stoßen. Es gehörte zu einem früheren Leben, das nun unwichtig und vergessen war. Er brauchte es nicht mehr. Doch noch während er sich bemühte, das Bild abzuschütteln, erschien jäh ein anderes an seiner Stelle. Elantris. Vier Mauern, die ein Quadrat bildeten, die vier Außenstädte, die es umgaben und deren Grenzen Kreise bildeten, eine gerade Straße, die von jeder Stadt nach Elantris führte.
Gütiger Domi!
Die Soldaten öffneten mehrere Ölfässer, und Lukeel beobachtete angewidert, wie sie sich daran machten, das Öl über den Leichenberg zu gießen. An der Seite standen drei Krieger mit nacktem Oberkörper und sangen eine Art Beschwörung in einer fremden Sprache, die zu hart und ungewohnt klang, um fjordellisch zu sein.
»Wir sind als nächstes an der Reihe«, kam es Lukeel in den Sinn.
»Seht nicht hin«, befahl Lukeel seiner Familie und wandte sich ab, während die Soldaten die Elantria für die Opferung vorbereiteten. König Eventeo stand in einiger Entfernung, umgeben von einer kleinen Ehrenwache. Er verneigte den Kopf, als Dilaf sich ihm näherte. Der Mönch lächelte, während er sein Messer zückte. Eventeo dachte, sein Land sei dabei zu kapitulieren, ihm war nicht bewusst, dass er dabei war, es zu opfern. Rathen ging neben Dilaf her und grübelte über Notwendigkeit und Pflicht nach. Menschen würden sterben, richtig. Aber ihr Tod wäre nicht sinnlos. Das gesamte Fjordellische Reich würde durch den Sieg über Theod mächtiger werden. Der Glaube in den Herzen der Menschen würde erstarken. Es war das Gleiche, was Hyrateen selbst in Arelon getan hatte. Er hatte versucht, die Menschen aus politischen Gründen zu bekehren, indem er sich politischer Strategien und Maßnahmen bedient hatte, die das Volk ansprachen. Hyrateen hatte Telri bestochen, den Glauben zu wechseln, ohne dass es ihm darum gegangen wäre, die Seele des Mannes zu retten. Es war das Gleiche. Was war schon ein Land voll Ungläubiger im Vergleich zu dem gesamten Shu Deret? Doch noch während er so nüchtern dachte, drehte sich ihm der Magen um. »Ich bin geschickt worden, diese Menschen zu retten, nicht ein Blutbad anzuzetteln.« Dilaf hielt Prinzessin Sarena am Genick gepackt. Sie war geknebelt. Eventeo blickte auf und lächelte beruhigend, als sie sich ihm näherten. Das Messer in Dilafs Hand konnte er nicht sehen.
»Darauf habe ich gewartet«,
flüsterte Dilaf leise. Zuerst dachte Hyrateen, der Priester beziehe sich auf die Zerstörung Theods, doch Dilaf sah nicht den König an. Sein Blick galt Sarene, während er ihr das Messer in den Rücken presste.
»Ihr, Prinzessin, seid eine Krankheit«,
flüsterte Dilaf Sarene ins Ohr, so dass Hyrateen ihn kaum verstehen konnte.
»Bevor ihr nach Ka'i gekommen seid, haben selbst die Arelenen Elantris gehasst. Euretwegen haben sie diese Abscheu vergessen. Ihr habt euch mit den Gottlosen zusammengetan. Ja, ihr seid sogar auf deren Niveau hinabgestiegen. Ihr seid schlimmer als sie, denn ihr seid nicht verflucht, wollt aber verflucht sein.
Ich hatte erwogen, euren Vater zuerst umzubringen und euch zusehen zu lassen. Doch nun ist mir klar geworden, dass es umgekehrt viel schlimmer ist.
Stellt euch vor, wie Eventeo euch beim Sterben zusieht, Prinzessin. Habt dieses Bild vor Augen, wenn ich euch in Jadets ewigen Höllenschlund hinabschicke.«
Sie weinte. Die Tränen durchtränkten ihren Knebel. Raoden kämpfte sich dem Bewusstsein entgegen. Die Schmerzen trafen ihn wie ein riesiger Steinblock und hielten ihn davon ab, weiter aufzusteigen. Stattdessen schauderte er unter Todesqualen zurück. Dann warf er sich gegen das Hindernis und die Folter spülte über ihn hinweg. Langsam stieß er durch die widerstehende Oberfläche und erlangte mühselig einen Zustand, in dem er die Welt um sich her wahrnahm. Am liebsten hätte er geschrien, wieder und wieder geschrien. Der Schmerz war unglaublich. Doch zusammen mit dem Schmerz fühlte er noch etwas anderes, seinen Körper. Er bewegte sich. Seine Füße schleiften über den Boden, Bilder strömten durch seinen Geist, als sein Augenlicht zurückkehrte. Er wurde in Richtung von etwas Rundem, Blauem gezogen. Der Tümpel.
»Nein«, dachte er verzweifelt, »noch nicht! Ich kenne die Lösung!«
Auf einmal schrie Raoden und fing zu zucken an.